Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Mit im Studio ist meine Kollegin Nadja Rossmann. Nadja, herzlich willkommen.
Guten Abend, schön dabei zu sein.
Der Grund, dass wir hier zu zweit im Studio sitzen, eigentlich sitzen wir nicht zu zweit im Studio, eigentlich sitzen wir zu dritt im Studio. Der dritte Redaktionskollege unseres Magazins Evolve sitzt aber bei der Technik, unser leitender Redakteur winkt mir gerade zu. Wir machen diese heutige Sendung zur gerade erschienenen Ausgabe des Magazins Evolve, und das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass wir wirklich dachten, das Thema dieses Magazins, wir haben das Magazin genannt, Maschinen meditieren nicht, unsere Zukunft zwischen Geist und Technik, und es geht um, wir werden in dieser Sendung noch näher darauf eingehen, unsere Zukunft zwischen Bewusstseinskultur und einer rasant sich entwickelten technischen Kultur, die Cyborg, künstliche Realitäten, künstliche Intelligenz einschließt. Das wollten wir mit diesem Heft ansprechen, und wir dachten, dass das auch ein spannendes Thema ist, es ins Radio zu bringen. Ein zweiter Grund ist, dass es auch unsere vorletzte Sendung als Radio Enlighten Next ist. Wir werden nächste Woche noch eine Radio Enlighten Next Sendung machen. Dann gehen wir im August in die Sommerpause, und wir werden am 4. September neu einsteigen als Radio Evolve. Radio Evolve und das Evolve Magazin werden sozusagen im Doppelpack die Bewusstseinskultur mit lebendigen Radiogesprächen und tiefen Analysen und tiefen Reportagen über Bewusstseinskultur im Magazin Evolve gemeinsam begleiten. Wir denken, das wird ein wichtiger neuer Schritt in unserer Arbeit von Evolve und Radio Enlighten Next. Nadja, herzlich willkommen. Lass mich dich fragen. Wie kam es zu diesem Thema Maschinen meditieren nicht? Was ist die Entstehungsgeschichte dieses Themas?
Ja, letztlich haben wir ja angefangen, als wir darüber gesprochen haben, darüber nachzudenken, was bedeutet ein Blick in die Zukunft, auch im Kontext von Bewusstseinsentwicklung und Kultur. Und wenn man heutzutage an Zukunft denkt und eigentlich schon, wenn man an Gegenwart denkt, schwingt immer auch das mit, was technologisch heute möglich ist. Weil unser ganzer Alltag ist von Technologie durchzogen. Mal ist uns das bewusster, mal nicht. Und gleichzeitig denke ich, jeder, der sich mit Bewusstseinsthemen beschäftigt, hat auch unterschwellig schon eine gewisse Haltung zum Thema Technologie. Und die muss nicht immer positiv sein. Und gerade weil das zwei Felder sind, die in der Berührung erstmal zu knirschen scheinen, hat sich natürlich diese Themenidee sehr fruchtbar entwickelt, weil man auf einmal sehr viele Fragen im Hinterkopf hat und merkt, dass einem sehr schnell, wenn man ernsthaft fragt, die Antworten ausgehen.
Ja, absolut. Es ist ja auch ganz gut, sich zu vergegenwärtigen, von welcher Zeitspanne wir hier sprechen. Weil wenn man künstliche Intelligenz und die Verschmelzung von Maschine und Mensch spricht, da fallen mir natürlich Filme wie Terminator und Star Wars und all die Science-Fiction-Filme und Serien, mit denen wir ja aufgewachsen sind, ein. Und man verortet sie auch unter dem Thema Science-Fiction. Es gibt nur zunehmend Zukunftswissenschaftler und technisch orientierte Menschen, vor allem in den USA und in Kalifornien, die sagen, mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz, und die künstliche Intelligenz hat ja einen ganz präzisen Entwicklungsfaktor, nämlich dass sich die Rechenkapazität von künstlicher Intelligenz alle 18 Monate verdoppelt. Das muss man sich ja mal so auf der Zunge schmelzen lassen. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Kapazität dessen, was künstliche Intelligenz leisten kann. Drum sitzt in unserem Handy zigmal mehr Computertechnologie, als nötig war, um die Apollo 11 auf den Mond zu schicken. Zigmal mehr. Und wenn nicht hunderte Mal mehr, ich weiß es nicht. Und es gibt einfach seriöse Zukunftsforschungen, die sagen, rund um das Jahr 2045, also in gut 30 Jahren, wird ein Zeitpunkt kommen, wo die Debatte über künstliche Intelligenz hinfällig geworden ist. Hinfällig geworden deswegen, weil es nicht mehr möglich sein wird, zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz zu unterscheiden. Weil wir zu sehr schon verschmolzen sind. Klingt irgendwie abartig, aber ein paar Argumente dazu. Das eine, die Verbindung von Hirnzellen, also unseren biologischen Hirnzellen und dem Computerchip ist schon geleistet. Das Interface existiert schon. Das heißt, die Verbindung, die Vernetzung von silikonbasierter Intelligenz und biomassebasierter Intelligenz, wir reden nicht von Bewusstsein, sondern von Intelligenz. Das ist eine interessante Unterscheidung, auch von Intelligenz kann man sprechen, ist schon vollzogen. Das ist das eine Argument. Das zweite Argument ist dieser Punkt der Verschmelzung. Die Transhumanisten, das ist auch so eine kulturelle Bewegung, die hinter diesem Phänomen steht, die sich eben Transhumanisten nennen, über das Menschsein hinausgehen, die nennen diesen Punkt der Verschmelzung den Singularity Point. Einige von ihnen sagen, man könnte auch ein Argument hören, dass dieser Singularity Point eigentlich schon passiert. Wir haben in unserem kurzen Vorgespräch auch davon gesprochen, wenn wir über Wissen und Nachdenken und Recherchieren nachdenken, reden wir von Googlen, von Wikipedia. Wer von uns lebt nicht in tiefster Symbiose mit dem Smartphone, mit dem Computer, mit dem Internet, manche mehr, manche weniger. Ich lebe in Symbiose. Wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das ist doch nicht die direkte Hirn-Maschine-Verbindung, aber die indirekte Hirn-Maschine-Verbindung ist es schon. Das ist ein Phänomen, das ist in voller Wucht am Geschehen. Gleichzeitig, und das ist die andere Seite dieses Magazins, leben wir in einer Zeit, und vielleicht ist es ja kein Zufall, in dem eine neue Bewusstseinskultur eine hohe Aktualität bekommen hat. Mindfulness ist Mainstream, kriegt die Coverseite vom Time Magazin. In Google werden die Mitarbeiter angehalten zu meditieren. Du hast in deinem Artikel viel dazu geschrieben. Diese zwei Phänomene, die Bewusstseinskultur und technologische Entwicklung, haben vielleicht mehr miteinander zu tun, als man denkt. Unter anderem deswegen, weil wenn wir diese Entwicklung anstoßen, diese technologische Entwicklung, und wenn es zumindest eine Verbindung zwischen Intelligenz und Bewusstsein gibt, Transhumanisten gehen ja so weit zu sagen, dass Bewusstsein nur eine Frage der Komplexität der Intelligenz ist. Ob das als Argument stimmt, den Wahrheitsbeweis müssen sie erst erbringen. Das heißt, wenn man nur genügend komplexe, intelligente Maschinen baut, dann werden sie auch selbstbewusst werden. Den Wahrheitsbeweis haben sie noch nicht angetreten, aber vielleicht können sie ihn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stellt sich die Frage, was denn das überhaupt sei, Bewusstsein versus Intelligenz. Und hier ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir uns darüber bewusst sind, was Bewusstsein, was Menschsein, was gegenwärtig sein, was Anwesenheit sein bedeutet. Vielleicht brauchen wir diese Kompetenz, um überhaupt auf die richtige Art und Weise die technische Entwicklung weiterentwickeln zu können.
Also ich finde, die Bewusstseinsfrage, die ist eigentlich im Kontext der Technologieentwicklung eine zentrale Grundfrage, weil Häufig sind wir ja geneigt, aus so einer Art innerem Abwehrimpuls Technologie und menschliches Bewusstsein erstmal als zwei völlig voneinander getrennte Sphären wahrzunehmen. Also man hat da irgendwie so diesen Reflex, dass das eigene menschliche Bewusstsein einem von höherer Wertigkeit vorkommt als technologische Entwicklung. Das ist vielleicht so die Seite, die gerade Menschen, die durch Meditation sich eher dieser Pflege der menschlichen Bewusstseinskultur verschrieben haben, leicht als Reflex einnehmen. Auf der anderen Seite, die Transhumanisten sind in einer sehr starken technologischen Euphorie und sprechen häufig auf eine Art über Bewusstsein, bei der man nicht mehr so wirklich heraushören kann, wie genau dieses Bewusstsein eigentlich verfasst ist. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie entsteht denn Technologie, dann kommen wir genau an diesen Berührungspunkt beider Dimensionen, nämlich, dass Menschen in erster Linie erstmal angefangen haben, Technologie zu entwickeln. Und dann ist in meiner Wahrnehmung in dieser technologischen Entwicklung immer auch das, was wir momentan als menschliches Bewusstsein vermögen, mit dieser Technologie verbunden. Das heißt, diese Welten sind immer schon zusammen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die Technologie, die wir als Menschen erdacht haben, mit uns? Und was machen wir mit der Technologie? Und das ist eigentlich, ich glaube, schon diese Grundspannung des ganzen Themas, dass man, selbst wenn man so wenig komplex anfängt, darüber nachzudenken, man beide Sphären schon gar nicht mehr trennen kann.
Es gab ja bei der Arbeit an diesem Magazin, an dieser Ausgabe von dem Evolve-Magazin, auch eine spannende Entwicklung. Wir haben ja den Luxus, hier einfach 3 Monate uns diesem Thema widmen zu können und einfach mit spannenden Leuten darüber zu sprechen. Und eine der Konsequenzen oder der Auswirkungen ist, dass man dann Interviews führt, die eigentlich ganz anders ausgehen, als man sie erwartet hat und die einen dazu zwingen, über das Thema neu anzudenken, anders als man eigentlich das Thema angehen wollte. Einfach zu merken, wow, da kommt ja ein Aspekt rein, den habe ich gar nicht bedacht. Das ist auch dieses spannende Lernprozess der Produktion eines solchen Magazins. Eines dieser spannenden und für mich auch sehr weiterführenden Interviews war ein Interview mit einem chinesischen Philosophen, Ted Chu, chinesisch in Shanghai geboren, unterrichtet er jetzt in Abu Dhabi und hat auch Verbindungen zu New York, ist eigentlich ein Wirtschaftstheoretiker, hat aber ein sehr spannendes Buch geschrieben. Wir haben das in dem Magazin porträtiert und auch eben das Interview mit ihm gebracht, wo er 2 Dinge zusammenbringt, wo ich eigentlich dachte, die gehen ja so nicht zusammen, nämlich Bewusstseinsevolution und dieser transhumanistische Ansatz der technologischen Weiterentwicklung. Weil die meisten Transhumanisten sind einfach beinharte Materialisten, für die ist Bewusstsein einfach nichts anderes als eben eine komplexere Form von Intelligenz. Und die haben auch größtenteils wenig Ahnung, was Bewusstseinsphänomene überhaupt sind. Nicht so Ted Chu. Ted Chu hat erstens seine taoistischen Wurzeln gelesen, kennt sich auch sehr gut aus mit christlicher Mystik und hat auch Bewusstseinsevolution studiert. Also auch Aurobindo, Teilhard de Chardin, all das Bewusstseinstheoretiker, die uns sehr interessieren. Und er hat hier ein Argument gebracht, das mich zumindest zum Nachdenken gezwungen hat. Er hat nämlich gesagt, Bewusstseinsentwicklung, wenn wir sie einfach anschauen, ganz neutral anschauen, war auch immer eine Entwicklung des materiellen Körpers. Nie getrennt davon. Also wenn man einfach die Entwicklung des Bewusstseins auf diesem Planeten Erde sich ansieht und sie zumindest mal ansetzt mit dem Beginn des Lebens, mit dem Einzeller, niedrigen Pflanzen und Tiergattungen, der Weiterentwicklungen von Pflanzen und Tiergattungen bis zu höheren Primaten, Gorillas, Schimpansen, Delfine, Menschen, ist die Entwicklung, die wir hier an Innerlichkeit wahrnehmen, also an Bewusstseinskapazität, Intelligenz, immer auch eine Entwicklung des Körpers. Hirnmasse, Hirnkomplexität. Gibt es genügend Dinge, die hier auch die Hirnforscher mit einbringen. In einer Zeit, und das ist das Grundargument, das er bringt, in der offensichtlich die Dynamik der Evolution übergeht von einer biologischen Dynamik zu einer technischen Dynamik, weil die Technik einfach unverhältnismäßig rasanter, die Technik und die kulturelle Entwicklung sich unverhältnismäßig rasanter entwickelt, als die biologische Evolution es getan hat, ist es dann nicht ein legitimes, ein legitimer Gedanke, dass auch die Evolution des Bewusstseins überspringt auf die Dynamik der technologischen Evolution und er sagt, dass wir Menschen vielleicht uns einfach damit auch einfinden müssen, dass unsere bisherige Selbstglorifizierung als Krönung der Schöpfung ein Übergangsstadium war und dass wir so wie jede andere Lebensform nichts anderes als der Übergang zur nächsten sind und dass diese nächste Übergangsform vielleicht eben auch technisch basiert ist, Silikon basiert ist und vielleicht ein Cyborg ist. Und ich musste zumindest dem Rechnung geben, dass das nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Es ist halt sehr schwer, wenn man gleich schon im Endpunkt des Cyborgs denkt, sich da wirklich überhaupt ranzutrauen, sich da hinein zu denken. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn man ein paar Schritte Anlauf nimmt und sich vergegenwärtigt zum Beispiel die technologische Entwicklung in der Medizin, die ja sehr mit unserem körperlichen in der Weltsein verbunden ist. Heute ist es für uns selbstverständlich, dass es sowas wie künstliche Herzklappen gibt. Und da wird kaum ein Mensch sagen, das ist jetzt etwas so Artfremdes, dass wir damit nichts zu tun haben möchten. Oder Ohrimplantate oder auch schon diese Hirnschrittmacher, die für Parkinson-Patienten angewendet sind. Da hat Technologie schon damit begonnen, wirklich direkt in unseren Körper Einzug zu halten. Und was jetzt gerade diese Hirnstimulatoren angeht, auch wirklich schon in Bereiche vorzudringen, die zumindest jetzt, was die materielle Funktion unseres Gehirns angeht, sehr, sehr dicht an dem ist, was wir auch mit Bewusstsein verbinden. Und ich glaube, wenn man sich das schon mal vor Augen hält, dann hat man da so diesen ersten Schritt anzufangen wahrzunehmen. Was könnte das wirklich bedeuten? Und es gibt natürlich viele weitere Schritte, mit denen man dann auch an sich selbst beobachten kann, wie kann ich als Mensch expandieren, wenn ich mich auf eine gewisse Weise mit Technologie beschäftige und sie auch wirklich zum Teil meines Daseins macht. Also wir haben im Heft zum Beispiel ein schönes kurzes Interview mit John Dupuy gemacht, der Meditationstechnologie für seine Suchtberatung und Arbeit mit Suchtkranken verwendet. Und da sieht man, dass alleine das Anhören bestimmter Töne auf unser Gehirn und auf unsere Selbstwahrnehmung wirkt und Meditation für blutige Anfänger leichter macht. Das hört sich dann erstmal banal an, vielleicht erst recht, wenn man es gewohnt ist, seit Jahren zu meditieren. Aber wenn man John Dupuy dann zuhört, wie er erklärt, dass es für einen Suchtkranken eine existenzielle Frage sein kann, zu meditieren oder nicht zu meditieren, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass er als Mensch vor die Hunde geht und im Zweifel sterben wird, wenn er es nicht schafft, einen neuen Bezug zum Leben als Ganzem zu finden, dann merkt man auf einmal, was für eine Dringlichkeit unser Menschsein als Humanoiden, die noch nicht völlig durchtechnisiert sind, schon bekommt. Und das finde ich einfach unwahrscheinlich spannend, sich so diese kleinen Möglichkeiten, die wir alle schon direkt auch ausprobieren können, vor Augen zu halten, bevor wir so dieses ganz große Ding, den Cyborg, ins Visier nehmen.
Wobei ja durchaus die Frage legitim ist, wo fängt denn dieser Cyborg eigentlich an? Weil wenn im DP seine Mediationstechniken sind so ein Ding, die ganzen Enhancement, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Technologien von eben Hirnimplantaten, Herzschrittmachern, das Ganze, was auch pharmologisch hier möglich ist. Alles technische Eingriffe in unsere Subjektivität. Seien es jetzt nur Stimmungsaufheller, seien es nur Antidepressiva, sei es all das, was momentan einfach pharmakologisch möglich wird. Es gibt immer weitere Bereiche, wo technischer Einsatz von technischen Mitteln, chemisch, elektronisch, auch sozial, tief eingreift in das, was wir meinen, als Mensch zu sein. Wo unser Menschsein, unsere Selbstgewissheit als Subjekt tief durchdrungen ist von technologisch Gemachten. Wo unsere ganze menschliche Seinsweise abhängig ist von einem elektronischen Netz, das immer mehr nicht ein Zusatz unserer menschlichen Existenz wird, sondern die Grundlage oder zumindest eine Mitgrundlage der menschlichen Existenz. Es gibt zum Beispiel eine interessante Untersuchung, die mir sehr zum Denken gegeben hat. Mit Kids, ich nehme an 14-, 15-Jährigen, sogenannten, wie man so schön heißt, Internet-Natives, also einer Generation, die im Gegensatz zu uns nicht das Internet und die Smartphones als eine Zusatztechnologie im Laufe ihrer Biografie dazu bekommen haben, sondern die mit dieser Technologie, die in diese Technologie schon hineingeboren worden sind, insofern eben Natives dieser Technologie sind. Das Experiment war ein ganz einfaches. Man hat diese Kids, es war eine Schulklasse, gebeten, ein oder zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr, Facebook zu fasten. Ich mache auch gerne Facebook. Ich habe durchaus emotionale Reaktionen darauf. Diese Kids hatten persönliche Zusammenbrüche, weil, und das ist das Spannende, ihr gesamtes soziales Netz zusammengebrochen ist. Die Art und Weise, wie diese Kids sozialisiert sind, sich soziale Netze zu erhalten, basiert bereits auf der Technologie von Facebook, von Smartphone, von Internet. Sie haben sich keine Technologien entwickelt, die davon unabhängig sind, wie es wir noch hatten. Das heißt, ihre gesamte Identität, wer sie sind, im Kontext ihres Freundeskreises, bricht zusammen, weil sie keine Rückfalltechnologie haben, die wir noch hätten. Also wir haben noch Gewohnheiten, uns ohne Facebook zu verbinden. Diese Kids haben diese Gewohnheiten nicht entwickelt, weil sie sie nicht notwendig hatten. Das heißt, hier wird etwas, was eine Zusatztechnologie ist, zu einer fundierenden Technologie, die bei ihrem Wegfall einen psychischen Zusammenbruch entwickelt. Wo fängt hier die Maschine an, wo hört der Mensch auf?
Ja, ich glaube, da kommen wir an den wirklich spannenden Punkt, nämlich die Frage, ob technologische Entwicklung uns in unserem Menschsein weiter werden lässt oder ob sie nicht vielleicht sogar unser Menschsein verengt. Mich hat das zum Beispiel sehr berührt, wir haben im aktuellen Heft einen Artikel, ein Interview mit Natascha Vitamur, die sehr auf sehr menschliche Weise erklärt, was uns als Menschen motivieren kann, Technologie weiterzuentwickeln. Sie macht das so ein bisschen an der körperlichen Zerbrechlichkeit von uns als Menschen auf. Und ihr ganzes Begehr ist, warum sie im transhumanistischen Bereich mit vollem Engagement tätig geworden ist, weil sie selber eine Grenzerfahrung des beinahe Sterbens gemacht hat und dadurch ihr bewusst wurde, wie ausgeliefert wir eigentlich als humane Geschöpfe sind. Und jetzt kann man natürlich beginnen, durch neue technologische Entwicklungen zu versuchen, solche Schwachstellen unseres biologischen Menschseins zu kompensieren. Und das gelingt ja auch, wie wir am Beispiel der medizinischen Entwicklung, über die wir schon gesprochen haben, gezeigt haben. Aber gleichzeitig, und das sehen wir vielleicht noch nicht so gerne, reißen wir damit natürlich auch neue Felder auf, in denen es neue Schwachstellen geben kann. Nämlich, was machen wir, wenn die Technologie zum Beispiel versagt? Weil es ist ja nicht so, wenn ich zum Beispiel heute eine hochfunktionale Beinprothese herstellen kann und damit jemand, der ein Bein verloren hat, wieder laufen kann, dann ist das für den natürlich ein totaler Gewinn im Hinblick auf seine Lebensqualität. Aber er weiß auch, in dem Moment, wo er diese Prothese nicht mehr hat, wird er eben ohne Bein nicht laufen können. Und was in der aktuellen Diskussion so spannend ist, wir haben im Moment eine sehr starke Technologie-Euphorie, aber diese Schwachpunkte, die geraten dabei leicht aus dem Blickwinkel oder wir sind gleich so skeptisch, dass wir die Art der Entwicklung gleich per se ablehnen. Und wirklich interessant wird es eigentlich, wenn wir genau in dieses Dazwischen zwischen beiden Polen gehen und überlegen, was braucht es von uns Menschen, damit die Technologie zu einer Bereicherung unseres Lebens wird, aber wir gleichzeitig nicht unsere schon erlangten Fähigkeiten völlig preisgeben. Und da kommt dann natürlich der Part unseres Heftthemas, das Meditieren, wieder ins Spiel. Und die Frage, wie können wir vielleicht erstmal das Bewusstsein, was wir schon ohne Maschinen frei Haus mitbekommen, wie können wir das erstmal weiter erforschen? Weil dieser Hang dazu, etwas mit Technologie ausprobieren zu wollen, etwas Neues zu schaffen, der ist ja eigentlich nur so ein Indikator dafür, dass wir als Menschen generell Wesen sind, die nach Entwicklung streben. Und dann aber zu sehen, dass wir dieses Entwicklungsstreben nicht nur im Außen durch materielle Erfindungen und Innovationen realisieren können, sondern auch in unserem eigenen Inneren. Und das ganz ohne irgendetwas zu benötigen, außer uns selbst und unsere Aufmerksamkeit. Das ist einfach, das hört sich in der heutigen Zeit vielleicht antiquiert an, weil man einfach so viele andere Möglichkeiten hat. Aber ich finde, das ist eigentlich so einer der spannendsten Punkte, der von da ausgeht, wo wir gerade sind und wo es noch so viel zu entdecken gibt, was wir noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben.
Nee, das ist eine ganz spannende Richtung. Lass mich ganz kurz, bevor wir in die Richtung von Mediation gehen, weil das ist ja wirklich auch ein ganz gewichtiger Teil dieses Heftes, weil im Prinzip geht es um dieses Spannungsfeld zwischen der technischen Kapazität von künstlicher Intelligenzentwicklung, vor allem, aber auch allen anderen technischen Entwicklungen, und der Bewusstseinsentwicklung durch Bewusstseinsfähigkeiten oder Bewusstseinsübungen wie Meditation. Dieses Spannungsfeld steht im Mittelpunkt dieses Heftes. Bevor wir uns der Meditation und diesem Innenraum widmen, noch ein Argument zu dem, was du vorher gesagt hast, das mich auch sehr stark beeindruckt hat. Und das kommt von einem Interview mit einem ganz spannenden, jungen, integralen Denker, Zachary Stein, der in Harvard in Boston gerade sein Doktorat macht und eben auf diesem Feld auch forscht. Und der hat in Bezug auf die Frage, wie wir uns technisch unterstützt entwickeln versus autonom entwickeln, einen ganz interessanten Aspekt reingebracht. Und er hat das aufgehangen an einem Satz, den Unterschied, ob wir Kinder erziehen oder Kinder designen. Den Unterschied, ob wir Kinder erziehen und Kinder designern. Und Kinder designern meint zum Beispiel mit Aufmunterern, mit kleinen Mittelchen, die uns helfen, uns zu konzentrieren, oder den Kindern helfen, sich zu konzentrieren, sie ruhiger zu machen, dass sie weniger Zappelphilipp sind, oder einfach auch ihre Intelligenz durch technologische, medizinische Mittel zu unterstützen. Versus Kinder zu erziehen, um umfassendere, fähigere, erfülltere Menschen zu sein. Und dieser grundsätzlich andere Zugang, nämlich dass eines ein Zugang ist, wo wir miteinander im Dialog, ich, du mein Kind, im Dialog etwas entwickeln müssen und eine Fähigkeit entwickeln, die das Kind dann auch autonom halten kann, im Gegensatz zu all diesen Enhancements, die zwar Wirkung haben, das ist ja, steht außer Frage, aber die eine radikale Abhängigkeit entwickeln, weil hier sich das Kind nicht entwickelt hat, sondern das Kind hat einfach nur ein Enhancement bekommen, von dem es abhängig ist. Weil dieses Enhancement ist nicht eine höhere Leistungsfähigkeit ohne dieses Medikament, sondern es braucht dieses Medikament, um diese Leistungsfähigkeit in der Schule, danach in der Universität zu halten. Einfach zu sehen, hier brechen zwei ganz unterschiedliche Welten auf. Das eine ist eine Welt des menschlichen Miteinanders, das andere ist eines verdinglichten Umgangs mit Menschen, wo man Menschen technologisch verdinglicht verbessern kann. Scheint auf den ersten Blick der gleiche Effekt zu sein, aber der unterschiedliche Zugang entwickelt eine vollkommen andere Kultur. Und sich das genauer anzusehen, welche Kultur wollen wir hier eigentlich entwickeln? Eine Kultur eines Miteinanders oder eine Kultur des technischen Umgangs miteinander, reißt zumindest große Fragen auf.
Interessant finde ich gerade an dem Beispiel, wenn man bei Kindererziehung beginnt, dass ja Kinder wirklich Wesen sind, die noch am Beginn der Entfaltung, so der Basics ihres Menschseins eigentlich stehen. Und wenn man dann wirklich mit dieser Art des Enhancements beginnt, tötet man eigentlich sogar so einen Entwicklungsstrang von Anbeginn ziemlich ab. Weil letztlich menschliches Wachstum ist ja immer eine Auseinandersetzung mit etwas. Ein in Spannung gehen und die eigenen Fähigkeiten gerade in der Reibung weiterentwickeln. Das macht uns als erwachsene Menschen aus, dass wir viele Dinge nicht konnten, gelernt haben, uns aufgerieben haben, gescheitert sind und darin, in all diesen Prozessen, die häufig auch wirklich schmerzhaft sind, aber in all diesen Prozessen der Auseinandersetzung haben wir etwas in uns entwickelt. Und das Interessante ist, schmerzvolle Zeiten gehen vorbei, aber das, was wir in dieser Zeit entwickelt haben, das bleibt uns als Menschen.
Und lass mich mit dem zurückkommen, was du vorher angefangen hast, über Meditation zu sprechen und über Bewusstseinskultur, weil davon reden wir ja gerade. Und da war für mich an der Arbeit an diesem Magazin auch das Interview mit Techu ein Schlüsselerlebnis. Oder schon vor dem Interview die Lektüre seines Buches ein Schlüsselerlebnis. Weil ich habe das vorher versucht auszuführen, dass da sehr viel, auch sehr schlüssige Argumente von ihm vorgebracht worden sind, denen ich mich nicht entziehen konnte. Aber gleichzeitig ist das ganze Buch durchdrungen, lass es mich so formulieren, von einer Faszination des Technischen. Alles, so ist diese Sichtweise, ist technisch lösbar. Eben auch die Bewusstseinsentwicklung ist technisch lösbar, technisch machbar. Dafür bringt er Argumente und er bringt gute Argumente. Aber, und das war das Spannende, wo dann das Mediationsthema mit reinkommt, er hat und meist auch hat die ganze, oder zumindest ein Großteil der transhumanistischen Szene, einen riesigen blinden Fleck. Und dieser blinde Fleck ist, dass dieser technisch-instrumentale Zugang zur Entwicklung, auch zur Bewusstseinsentwicklung, in sich selber eine Form des Bewusstseins ist, nämlich ein technisch-instrumentelles Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das Welt technisch-instrumentell wahrnimmt. Und was phänomenologisch, philosophisch, aber eben auch gerade spirituell ein sehr verengtes Bewusstsein ist. Das heißt, wenn ich die gesamte weitere Entwicklung abstimme auf diesen technisch-instrumentellen Zugang, basiere ich ihn auch auf die Verengung dieses technisch-instrumentellen Zugangs, wo wir die Welt und eben auch uns als Menschen nur mehr in diesem technisch-instrumentellen Bezug wahrnehmen können, weil das sozusagen der Fokuspunkt unseres Bewusstseins ist.
Es bedeutet im Prinzip, die Maschinen sind der Ausdruck dessen, was unser Bewusstsein zu dem Moment, an dem wir die Maschine ersinnen, überhaupt fassen kann. Und damit ist eigentlich das Ganze in sich erstmal ein sehr geschlossenes Universum. Das Verhältnis Erfindung und Erfinder.
Und da kommt genau das rein, was du vorher angesprochen hast, nämlich, dass es eigentlich die jetzt entstehende oder sich neu gerade entfaltende Bewusstseinskultur ist, die eigentlich das Potenzial besitzt, diesen blinden Fleck zu beleuchten und wahrzunehmen, Moment mal, dieser technisch-instrumentelle Blick ist nicht die Gesamtheit des Lebens, es ist auch nicht die Gesamtheit unseres Menschseins, da ist eine nicht bedingte Anwesenheit oder nicht instrumentelle Anwesenheit, einfach hier zu sein, offen zu sein, oder lass es mich mit einem meiner Lieblingsphilosophen Heidegger sagen, einfach da zu sein. Heidegger ist hier ein ganz spannender Denker, weil sein Ansatz genau die Kritik dieses instrumentellen Denkens ist. Die Seinsvergessenheit, die er anspricht, spricht genau die Vergessenheit dieser Offenheit an, die, so will ich zumindest sagen, und manche andere auch, in einer Kultur der Anwesenheit, die durch Meditation geübt werden kann, ins Bewusstsein kommen kann. Und vielleicht, und das würde ich sagen, ist ja eines der Grundargumente, die wir in diesem Heft vortragen, vielleicht braucht gerade wegen der rasanten Dynamik der technischen Entwicklung unsere Zeit dringender denn vielleicht je die Tiefe einer neuen Bewusstseinskultur, gepflegt durch Meditationskultur und all anderen Möglichkeiten von Bewusstseinskultur, um hier einen Ansatz zu entwickeln, dass diese Dynamik nicht in eine Eigendynamik geht, die die Tiefe dessen, was Bewusstsein eigentlich sein kann, abhängt und abkoppelt. Weil Entwicklung kann auch schief gehen. Und es hängt von uns und unserem Bewusstsein ab, wie wir auch mit technischer Entwicklung umgehen wollen. Sind wir bewusst genug, um die Technik so zu entwickeln, dass sie Ausdruck von Bewusstheit und Menschlichkeit werden kann, oder zumindest ein Hilfsfaktor dieses Ausdrucks werden kann? Oder ist es etwas, dass diese Bewusstheit eigentlich verschüttet, in einem instrumentellen, rein technischen Bewusstsein verschüttet?
Ja, oder auch, dass man wirklich erstmal schaut und erkennt, wir können unsere Wahrnehmungsfähigkeit im Außen weiten, in der Auseinandersetzung mit dem, was wir als Technologie entwickeln. Aber es gibt als Pendant immer unseren Innenraum dazu. Und beide Welten sind erstmal parallel präsent. Und wenn wir jetzt von unserem Menschsein ausgehen, dann spricht erstmal mindestens genauso viel dafür, unseren Innenraum zumindest mit der gleichen Sorgfalt zu erkunden, wie wir unsere Innovationskraft auf die Entwicklung neuer Technologien richten. Und wenn man auch, ich finde, du hast dich da an einem sehr heiklen Punkt genähert zu sehen, Technologie, die aus einem modernen Bewusstsein heraus geschaffen ist, wird in einem ersten Schritt erstmal all das reproduzieren, was diesem modernen Bewusstsein zu eigen ist, im Guten wie im Schlechten. Und das habe ich zum Beispiel in meinem Artikel im Heft ja auch versucht, mal so dafür zu sensibilisieren, worauf richten wir uns denn in unserem Bemühen der Erkundung durch Meditation? Meditation ist im Moment in der Gesellschaft vor allem sehr en vogue, weil wir wissen, dass sie es uns erleichtert, uns an all diese Herausforderungen der modernen Leistungskultur anzupassen. Aber damit ist jetzt erstmal, wenn wir aus diesem Grund so eine Bewusstseinsmethodik nutzen, ist erstmal nicht wirklich etwas Neues gewonnen, sondern wir sichern uns eigentlich nur ein Überleben. Aber gleichzeitig können wir durch diese Anpassung über die eigentliche Ursache des Dilemmas nicht hinausgehen. Und ich würde mal fast befürchten, dass es mit Technologieentwicklung per se genauso ist, dass sie auch in dieser Art von Endlosschleife hängt. Und deswegen hat es so eine gewisse innere Natürlichkeit, gleichzeitig zu gucken, was passiert denn in unserem eigenen Bewusstseinsraum als Menschen. Und ich finde in dem Heft gerade die Interviews mit Bruder Steindl Rast und mit Arthur Science vom Mind and Life Institute, die beide eine sehr, sehr große Aufgeschlossenheit für die Technologieentwicklung zeigen, zeigt uns auch, was für eine menschliche Tiefe auch möglich ist Und was für eine menschliche Tiefe wir vielleicht auch brauchen, um mit Technologie angemessen umzugehen. Also Arthur Science zum Beispiel fragt ganz bewusst in dem Gespräch, ja, werden wir denn diese Roboter, die wir da empfinden, auch lieben können wie Kinder? Was ist denn dann unser Verhältnis zu dem, was wir an Technologie schaffen? Und da diese Art von Fragen, da wird es dann überhaupt erst richtig interessant, weil dann sind wir nicht mehr dabei, dass wir mit Technologie einem Bild, was wir schon haben, gerecht werden, sondern da passiert dann wirklich etwas, was uns fordert und herausfordert.
Ja, die Frage, die hat mich ja wirklich umgeworfen, weil ich kann mich erinnern, wie ich dieses Interview mit dem Arthur Science gemacht habe und wir haben ihn genauso wie den Bruder Steindl-Rast ja ganz bewusst in dieses Heft reingenommen, als ein Vertreter einer Bewusstseinskultur. Und was ich eigentlich wollte, ist ein bisschen herausarbeiten, eben diesen Unterschied zwischen einer technologischen Kultur, wo man einfach Technik macht, und einer Bewusstseinskultur, wo man bewusst miteinander lebt. Und ich wusste auch, dass Arthur Science sehr stark unsere Liebesfähigkeit in dieser Bewusstseinskultur betont. Eben diese Liebesfähigkeit mit reinbringt. Und dann habe ich ihn so die Frage gestellt, ja, wie das dann mit dieser Technik sein kann. Und er gibt als Antwort zurück, dass wir diese Technik oder diese Cyborgs, werden wir in der Lage sein, so seine Gegenfrage, sie als Kinder unseres Geistes zu lieben. Das heißt, hier genau das Verhältnis umzukehren, also diese technische Innovation eines Cyborgs eben nicht als technische Innovation primär zu sehen, sondern als ein Gegenüber, das ich lieben kann. Und dann habe ich es nochmal probiert, weil ich nochmal diese Divergenz reinbringen wollte, und habe gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dass diese künstlichen Geschöpfe uns zurückleben. Und habe eigentlich fix angenommen, dass er sagt, nee, das natürlich nicht. Und seine Antwort war, ja, warum eigentlich nicht? Ist es denn nicht eine menschliche Arroganz zu glauben, dass wir die einzigen Lebewesen sein werden, die liebesfähig sind? Warum soll, wenn sich das wirklich auch zu einer gewissen Bewusstheit entwickeln kann, davon ging er eben aus, sich nicht auch eine Liebensfähigkeit entwickeln. Auf einmal stand ich da in diesem Interview mit diesem Mann vor einem Gedanken, den ich vorher nicht hatte, wirklich diese bewusste Ich-Du-Beziehung, eine Liebesbeziehung, zumindest gedanklich auf technische Gebilde wie ein Cyborg ausdehnen zu müssen. Und es wurde mir klar, wie sehr ich diesen Schritt überhaupt nicht einmal in Erwägung gezogen habe. Und zu sehen, welche Beschränkungen wir uns hier einfach auferlegen, nicht, dass es unbedingt so kommen muss, aber einfach das Ausschließen, dass es so kommen könnte, hat einfach auch die Tiefe seines eigenen Zugangs zur Welt als Ganzes gezeigt, dass wir dieses direkte liebende, diese direkte liebende Beziehung eigentlich zu allem haben können.
Ja, und ich finde, so wie du es beschreibst, das geht auch bis zu diesem Punkt wieder zu erkennen, dass selbst wenn wir Cyborgs konstruieren, das, was wir als Wahrnehmung von Ganzheit in der Welt zu sein, dass das davon im Zweifel ja nicht aufgelöst wird, sondern dass dann wir und diese Cyborgs tatsächlich Teil dieser Ganzheit sind. Oder umgekehrt, wenn wir nicht in der Lage sein werden, es so wahrzunehmen, dann besteht die große Gefahr, dass unser Leben und unsere Kultur schnell zu einem schlechten Science-Fiction-Film wird und dann tatsächlich die Roboter irgendwann über uns herfallen und die totale Kontrolle übernehmen. Also es ist wirklich so dieses, sich bewusst zu sein, dass all diese Pole, all diese Möglichkeiten immer in diesem großen Ganzen, das wir sind, zusammen da sind.
Und eigentlich stellt sich die Frage, welche Zukunft wollen wir gestalten? Das ist eigentlich die zugrunde liegende Frage dieser ganzen Ausgabe von diesem Evolve Magazin. Welche Zukunft wollen wir gestalten? Und beide Seiten, die wir uns angesehen haben, also einerseits eben diese Seite der technologischen rasanten Entwicklung, die rasanter sich gestaltet, als wir uns eingestehen. Deswegen wollten wir das auch porträtieren, weil da gerade von dem Bewusstseinssektor eher die Augen zugehalten werden und man das ausblendet, dass das einfach Realität sein wird. Aber eben, wie entwickelt das, was unsere gesellschaftliche Zukunft sein wird? Weil die Spiegelseite dessen, und das ist ja etwas, was du auch in deinem Artikel gebracht hast, ist, dass wir uns ja auch in unserer Mediationskultur fragen müssen, was meinen wir denn damit? Weil interessanterweise, das ist das, was ich gemeint habe mit Spiegel, stellt sich die gleiche Frage in der Mediationskultur selber. Ich habe es am Anfang erwähnt, dass Mediation Mainstream wird, dass Mediation Teil auch der Businesskultur wird, und da ist viel Gutes dabei. Aber so muss man zumindest die Frage stellen, wird denn hier nicht eine Bewusstseinskultur auch instrumentalisiert in einem rein Enhancement-Kontext, dass einfach eine Tüchtigkeitstechnologie. Das heißt, die Frage, die wir vorher an die technologische Entwicklung gestellt haben, muss man eigentlich genauso, wenn auch umgekehrt, an die Mediationskultur stellen und zu sehen, okay, Mediation hat gerade Kultur, Konjunktur, aber was passiert hier eigentlich? Mediation selber ist eigentlich, das haben wir vorher versucht anzusprechen, das Unterlaufen oder Aufbrechen dieses Gegenstandsbewusstseins, wo die Welt gegenständlich ist, also mir entgegensteht oder nur mir als Spiegelreflexion, also selbstreflexiv im Sinn von Spiegelreflexion gegenübersteht. Das heißt, dass diese Unmittelbarkeit verloren geht. Gleichzeitig wird aber Mediation verwendet als Verbesserungs-Enhancement-Instrument, um uns in einer technologischen Welt verbessern zu können. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Das heißt, selbst Meditation als Bewusstseinskultur kann eigentlich in diesen anderen Kontext reinrutschen, wo es zu nichts anderem wird als zu einer Pille, die man schluckt.
Ja, und wenn es da nicht reinrutscht und bleibt, sondern sich eben weiter öffnet, dann ändert sich auch das ganze Spielfeld wieder. Weil dann sind wir in diesem Staunen auf eine ganz neue Weise zu erkunden, wer sind wir denn dann überhaupt, wenn wir nicht mehr dieses gegenständliche, zielorientierte, schon wissende Bewusstsein sind. Was passiert in diesem Raum, der darüber hinaus geht? Und wenn man das wirklich bis zum Anschlag weiterdenkt, dann erwächst aus diesem Raum auch die Frage, was für eine Technologie würden wir denn schöpfen, wenn wir sie aus diesem Raum heraus, der viel weiter ist, schöpfen. Und damit ist man eigentlich für beide Pole in einer hochspannenden und letztlich unendlichen Bewegung.
Genau. Ich möchte gerne in den letzten Minuten auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch die Möglichkeit geben, sich hier ins Gespräch mit einzubringen. Ich sehe auch am Computer, dass wir dieses Mal eher weniger Fragen haben. Ich glaube, dass das auch mit der Herausforderung und der Komplexität dieses Themas zu tun hat. Ich hoffe, dass wir die Behandlung des Themas nicht zu stark in die Komplexität hineingetrieben haben. Ich sage mal die Einwahlnummern durch, unter denen Sie uns sich uns auch hier telefonisch einbringen können, wenn Sie wollen. Das wäre in Deutschland 0201 54 59 98 00, in der Schweiz 041 51 260 12, in Österreich 01 229 73 03. Dann gibt es einen Konferenzraum, der hat eine Nummer für sich. Diese Nummer heißt 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Und in diesem Konferenzraum gibt es dann einen Einwahlcode, der heißt 12 12 12, auch gefolgt von der Raute-Taste. Und ich weiß, es ist kompliziert. Dort können Sie sich sichtbar machen mit der Tastenkombination Stern 1. Also wenn Sie am ganzen Schluss noch Stern 1 wählen, dann sehen wir, dass Sie sich hier auch zu Wort melden wollen. Einige E-Mail-Anfragen haben wir doch und ich möchte gerne eine vorlesen. Was habt ihr denn bei euren Recherchen über die Motivation der Transhumanisten herausgefunden? Ist ein echter Wunsch dabei, die Welt verbessern zu wollen, oder sind es vor allem ökonomische Interessen?
Also ich habe sehr, sehr stark diesen Hang, die Welt besser machen zu wollen, herausgehört. Aber es ist natürlich immer die Frage, was heißt besser, von welchem Standpunkt aus? Also ich würde sagen, gerade diese sehr euphorischen amerikanischen Transhumanisten, die ja auch aus einer sehr viel euphorischeren Kultur als wir heraus mit solchen Themen umgehen, die denkt nicht alleine über ökonomische Notwendigkeiten oder sowas da, sondern das ist wirklich der entdeckende menschliche Geist, der gucken möchte, was ist möglich. Aber der Unterschied zu einer Bewusstseinsperspektive ist einfach, dass eben die Transhumanisten das Mögliche einfach im Technologiesektor so weit wie möglich auszuloten, zu versuchen. Und ich glaube, dass das ist auch gar kein Widerspruch zu dem, was auch in der Bewusstseinskultur möglich wäre, sondern es ist wirklich so das Erkunden eines großen Raums auf einer bestimmten Schiene. Aber es ist eben die Schiene Technologie und nicht zwingend die Schiene menschliches Bewusstsein.
Es gibt ja diesen einen mittlerweile weltberühmten Transhumanisten, das ist der Ray Kurzweil, der man kann durchaus sagen, der Guru des Transhumanismus geworden ist und der auch den Begriff der Singularity geprägt hat, der mittlerweile technischer Leiter von Google ist, finde ich ja auch eine Wahnsinnskombination. Also muss man sich ja auch einfach langsam noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Guru der Transhumanisten der technische Leiter des Google-Konzerns geworden ist und stellt natürlich auch die Frage, dass die transhumanistische Zukunft vielleicht ganz anders kommt als in dieser Robotermaschine, in der man sich vorstellt. Vielleicht kommt es vielmehr mit einer Google-vernetzten Großumwelt, die uns ausmacht. Aber wenn man Menschen wie ihn oder auch die Natascha hört, wie sie schreiben, aber vor allem wie sie sprechen, da ist ein Sendungsbewusstsein. Das sind Menschen, die wirklich davon träumen, dass hier eine neue technische Utopie möglich wird. Der Ray Kurzweil geht ja so weit, dass er weiter glaubt, dass dieser Punkt der Singularity, also um die 2045 erreichbar ist, dass er einen ganz ausgefeilten Mix von Pillen nimmt, um möglichst so lang am Leben und fit zu bleiben, dass er den Punkt erreichen kann, wo es möglich wird, ihn technisch unsterblich werden zu lassen. Also Unsterblichkeits ja, aber da darf durchaus so sagen, Fantasien spielen hier schon auch eine große Rolle. Also dieses ist ja auch was hat eine hypnotisierende Kraft, so einfach zu sehen, okay, unsere menschliche Sterblichkeit, das ist einer unserer Grundtraumata des Bewusstseins. Also wie der Mensch bewusst geworden ist, einer der tiefsten Eindrücke, die religionsgeschichtlich fast allem zugrunde liegt, ist die Erkenntnis des Todes. Dass wir mit dem Bewusstwerden eben uns bewusst werden, hoppla, da ist ein Ende von mir. Jetzt auf einmal gibt es zumindest theoretisch diese Möglichkeit, das gab es ja noch nie, ich könnte mich auf eine Festplatte downloaden und mein Bewusstsein könnte sich von meiner biologischen Existenz befreien und könnte eine unsterbliche Zukunft auf einer Festplatte haben. Und man muss zumindest sagen, als Gedankenexperiment ist das in den Bereich des Möglichen gerutscht. Das hat natürlich eine unheimliche messianische Kraft. Und ich denke, dass teilweise auch diese euphorische Grundstimmung der Transhumanisten mit diesem existenziellen Thema der Todeskonfrontation zu tun hat. Bei der Natascha ist das ähnlich. Also auch die Natascha spricht, es ist interessant, wenn man sie sprechen hört, von der Verletzlichkeit und der Endlichkeit des Körpers und von der Möglichkeit, all das zu überwinden. Insofern sind das sicher nicht nur wirtschaftlich technische Fantasien, sondern da geht es tief ans Eingemachte. Inwiefern es dann auch wirklich tragfähige Zukunftsutopien sind, und die Vorstellung, einfach in downgeloadeter Form unsere Unendlichkeit leben zu können, das ist eine andere Fragestellung. Aber es ist hier kommen tief existenzielle menschliche Geschichten ins Spiel. Und da, interessanterweise von der anderen Seite kommend, sind wir wieder bei der Spiritualität.
Ja, was passiert mit der Festplatte, auf die ich mein Bewusstsein hochgeladen habe bei einem Stromausfall? Also das ist diese Begeisterung kann sich natürlich auch immer weiter durchdenken lassen und von dem, was der Technologie wiederum passieren könnte, herausfordern lassen. Und das finde ich letztlich dann auch wieder so spannend, dass wir mit der Technologie, zumindest von heute aus denkend, auch keine zu 200% sichere Lösung haben für Endlichkeit. Und dann kippt nämlich auch diese Euphorie wieder in den anderen Möglichkeitsraum, dass es vielleicht gleichzeitig bei aller Freude über technologische Entwicklung genauso viel Sinn machen kann, parallel dazu, auch unser Bewusstsein, das im Moment noch eine biologische Basis hat, weiter zu kultivieren.
Noch eine Frage, und die finde ich spannend. Wie würdet ihr nach der Arbeit an diesem Magazin einen spirituellen Umgang mit dem Thema Transhumanismus sehen?
Wow, das ist wirklich eine Frage, die man nicht einfach so beantworten kann, sondern also für mich schwingt da wirklich mit, wenn ich mich dieser Frage überhaupt stelle, dass ich dann einfach bestimmte Unterscheidungen, die man gemeinhin zu machen geneigt ist, nicht mehr versuche zu machen, sondern wirklich das Ganze des Daseins wahrzunehmen. Und dann bin ich nicht mehr dabei zu sehen, das ist Transhumanismus, das ist mein menschliches Bewusstsein, weil letztlich ist beides gleichzeitig in der Welt. Und dann ist es eigentlich meine vordergründige Aufgabe, zwar meine Differenzierungsfähigkeit, dass beides im Moment nicht dasselbe ist, aufrechtzuerhalten, aber mich auch wirklich reinzulehnen, zum Beispiel in das Versuchen, mit Technologie zu sein, auch eine Energie zu investieren, so wie ich sie ins Meditieren investiere. Also ich merke so, wenn ich diese Frage wirklich nur in mir bewege, dass ich dann einfach gezwungen bin, wenn ich aufrichtig sein möchte, wirklich beides zu halten und bei mir zu belassen und auch nicht mehr eines höher gewichten zu wollen als das andere. Weil letztlich, das ist so eine Frage, wenn man sie ernst nimmt, dann gibt man darauf besser keine Antwort, sondern versucht mit dieser Frage selbst zu spielen.
Ich glaube auch, dass es eine doppelte Reaktion ist. Einerseits, und das ist sozusagen die Message an die Spirituellen, Technik ist wirklich. Technische Wirklichkeit ist unsere Wirklichkeit. Leute, lasst uns diese Wirklichkeit stellen. Stellen wir uns diese Wirklichkeit, verdrängen wir sie nicht. Wir müssen uns unsere tiefen spirituellen Fragen im Kontext einer rasant sich entwickelten technischen Zukunft stellen. Augen zu ist keine Antwort. Der Cyborg wird kommen. Da bin ich überzeugt davon. Wie gehen wir damit um? Und das ist auch der Übergang zur anderen Seite der Frage. Wie diese technische Zukunft aussehen wird, hängt davon ab, welches Bewusstsein die Zukunft schaffen wird. Es ist vielleicht fundamentaler denn je, dass wir eine menschliche Kultur miteinander entwickeln, die ein tiefes Verständnis dessen hat, was es heißt, anwesend zu sein, miteinander anwesend zu sein, Ausdruck eines ungeteilten Ganzen zu sein, Ausdruck von Bewusstsein, miteinander zu sein, was es heißt, liebesfähig zu sein, im umfassendsten Sinn, was es bedeutet, was es heißt, Mensch zu sein. Wir brauchen eine progressiv spirituelle Kultur, um diese Zukunft zu gestalten. Wir sind auch am Ende unserer Zeit. Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz gut. Als die Grundbotschaft dessen, was, glaube ich, unser Magazin ausmacht. Wir haben natürlich nur einen Bruchteil dessen anschneiden können, was wir in diesen 3 Monaten versucht haben, in dieses Magazin reinzubringen. Wir haben mit einfach wirklich vielen spannenden Leuten gesprochen und wir freuen uns sehr, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dieses Magazin lesen, auch Rückmeldungen von euch, von Ihnen zu bekommen, was Ihr Zugang zu diesem Thema ist, weil dieses Gespräch muss weitergehen.
Ja, und wir freuen uns vor allem, wenn das Heft auch wirklich den Startpunkt von weiteren Bewusstseinsbewegungen initiiert.
Genau das. Nadja, vielen Dank.
Einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.